SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Das deutsche Gesundheitswesen in allen seinen Nuancen und Facetten. Unser Thema heute Vormittag in SWR 1. Leute, mit dem Vorstandsvorsitzenden der Techniker Krankenkasse, mit Jens Baas. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen. Freut mich, hier zu sein.
Sie machen diesen Job seit 10 Jahren. Kann es sein, dass die letzten 2,5 Jahre die abwechslungsreichsten Ihrer beruflichen Laufbahn waren?
Das wird Sie überraschen, aber ich glaube nicht mal nein, weil das Schöne an meinem Job ist, dass in der Tat jedes Jahr abwechslungsreich ist. Das war sicher was, mit dem kein Mensch gerechnet hatte, dass wir sowas wie eine Pandemie bekommen. Ja. Aber abwechslungsreich, das war jedes Jahr bisher.
Wie lange haben Sie gebraucht? Wie lange hat dann auch Ihr Unternehmen gebraucht, bis man sich auf diese Corona-Geschichte wirklich eingestellt hat?
Ja, das ist die Frage, wann hat man den Punkt erreicht, wo man sich eingestellt hat? Wir waren natürlich zu dem Zeitpunkt schon dabei, zum Beispiel unsere Mitarbeiter Homeoffice zu ermöglichen, was bei uns immer ein bisschen schwieriger ist, weil wir ja mit Sozialdaten umgehen. Das heißt, die Menschen müssen zu Hause auch ganz sicher sein, dass niemand an ihre Daten rangehen kann. Mhm. Das haben wir aber relativ schnell hinbekommen. Wir haben sehr schnell Notfallpläne aufgestellt, weil es ja wichtig ist, gerade in der Pandemie, dass eine Krankenkasse funktioniert. Die Leistungserbringer, die Ärzte, die Krankenhäuser müssen ja ihr Geld bekommen können, auch in der Pandemie. Ja. Das heißt, wir haben sehr schnell auf Notfallpläne umgestellt und haben das eigentlich intern, dank unserer guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wirklich sehr schnell geschafft.
Jetzt ist der Krieg in der Ukraine dazugekommen, der Sie in welcher Weise beschäftigt?
Der beschäftigt uns, dass die Flüchtenden aus der Ukraine natürlich jetzt alle krankenversichert werden. Sie sind ja jetzt anerkannte Flüchtlinge. Und wenn man anerkannt ist, dann kann man sich in eine Krankenkasse versichern, kann sich eine Krankenkasse aussuchen. Und das beschäftigt uns natürlich auch, dass wir all diese Menschen jetzt in den Krankenkassen aufnehmen und damit natürlich dann auch ermöglichen, im Gesundheitssystem sich versorgen zu lassen.
Mit zusätzlichen Kosten?
Mit zusätzlichen Kosten. Weil es ja so ist, das wissen die meisten Menschen nicht, dass Menschen, die nicht arbeiten, ja einen Beitrag bezahlt bekommen vom Staat. Aber dieser Beitrag ist niedriger, als was sie eigentlich kosten. Das heißt, diese Zusatzkosten tragen die anderen Versicherten, wenn man ehrlich ist. Ist einer der Punkte, den wir immer mit dem Staat versuchen zu diskutieren, dass wir sagen, ist eigentlich eine staatliche Aufgabe.
Mit welchen gesundheitlichen Problemen kommen die Menschen aus der Ukraine nach Deutschland?
Das kann man noch nicht sagen. Und zwar aus einem ganz ärgerlichen Grund. Wir bekommen Abrechnungsdaten oft erst 6 bis 9 Monate, nachdem die Menschen beim Arzt gewesen sind. Das heißt, bis diese Daten bei uns ankommen, die ambulanten Daten, dauert es noch. Das heißt, eins der Probleme im Gesundheitssystem, das wir haben, wir laufen ganz oft sehr lange Zeit im Dunkeln, war übrigens auch eins der Probleme in der Pandemie, dass diese Datenklarheit erst 6 bis 9 Monate, nachdem die Patienten beim Arzt waren, dann wirklich bei uns ankommt.
Warum dauert das so lange?
Das sind historisch gewachsene Abrechnungsstrukturen. Man hat früher gerne in Quartalen abgerechnet, war eben, als man Papier hatte, einfacher, erstmal die ganzen Papiere zu sammeln nach einem Quartal, dann gibt man die quartalsweise ab. Macht heute gar keinen Sinn mehr, aber die Digitalisierung im Gesundheitssystem ist halt ein Trauerthema.
Ein Trauerthema, auf das wir im Detail noch im Besonderen eingehen werden. Was ist aktuell Ihre größte Baustelle?
Na, die größte Baustelle ist wahrscheinlich die Finanzierung im nächsten Jahr, weil wir auf eine große Finanzlücke hinauslaufen. Auch da werden wir vielleicht nachher noch das ein oder andere Wort drüber verlieren. Aber das ist sicher eine der größten Herausforderungen.
17 Milliarden Euro Defizit erwarten die gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland. Das ist eine realistische Zahl?
Das ist eine sehr realistische Zahl, zumal wir die dieses Jahr auch schon ungefähr hatten. Und dieses Jahr nur deswegen, die noch nicht beim Versicherten angekommen ist, weil man einen sehr großen Staatszuschuss bekommen hat. Aber im nächsten Jahr rechnen wir, dass wieder eine neue Lücke von etwa 17 Milliarden Euro auftritt. Und das ist natürlich ein großes Problem.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Jens Baas, der Chef der Techniker Krankenkasse, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, in Aalen auf die Welt gekommen.
Ja.
In Bad Mergentheim groß geworden.
Auch korrekt.
Dann ein Studium in Heidelberg.
Jawohl.
Und in den USA. Mhm. Wo waren Sie in den USA?
In Minneapolis.
Mhm. Wie lange?
Ein halbes Jahr und davor schon mal ein Vierteljahr, also ungefähr ein Dreivierteljahr in Summe.
Ja. Medizinstudium, mit welcher Spezialisierung?
Im Studium spezialisiert man sich noch nicht. Nach dem Studium dann Facharztausbildung für Chirurgie gemacht, auch in Heidelberg und in Münster.
Ja, und haben dann auch als Chirurg gearbeitet?
Also während der Facharztausbildung, genau.
Ja, und dann doch die Spezialisierung auf Transplantationsmedizin.
Das ist was man auch während der Facharztausbildung sozusagen schon tut. War eben in Münster und in Heidelberg, beides Transplantationszentren. Und da dann eben auch in die jeweiligen Transplantationsteams mit eingebunden, sowohl beim Ex- als auch beim Implantieren.
Ja. Also Explantieren, Implantieren, ja, bedeutet?
Die Organe entnehmen und die Organe wieder einbauen sozusagen.
Ja. Hat sich da viel getan und viel verändert in den letzten 20 Jahren?
Na, in Bezug auf die Problematik, die Organspende auch wirklich in den Köpfen zu verankern, leider nicht. Im Gegenteil, da gab es auch eine Zeit, wo es wieder ein bisschen runtergegangen ist, obwohl es ja ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und wirklich viele Menschen eben das Leben gerettet bekommen oder zumindest deutlich lebenswerter bekommen, wenn sie denn ein Spenderorgan bekommen können.
Ja, wird im Übrigen unser Thema auch morgen in SWR 1 Leute sein mit Christina Schleicher von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, weil am Samstag oder am Wochenende, an einem Wochenendtag, ist Tag der Organspende. Ja. Eine Geschichte, die bei vielen Menschen immer noch mit Urängsten in Verbindung steht.
Ja, leider ja, wobei man diese Urängste wirklich ausräumen kann. Die Angst, die Menschen oft haben, ist ja, werde ich nicht so gut behandelt, damit ich sozusagen dann Organspender werden kann. Und das ist wirklich Unsinn, weil das Entnahmeteam hat gar nichts mit der Behandlung zu tun. Der Tod muss wirklich von einem unabhängigen Arzt oder zwei unabhängigen Ärzten festgestellt werden. Das heißt, ich sage immer ein bisschen scherzhaft, so sicher kann man sich nie sein, dass man gut behandelt wird und der Tod gut festgestellt wird, wie man wird, wenn man ein Organspender wird.
Aber das ist klar, sicher und eindeutig, dass derjenige, der dann als Organspender stattfinden wird in der Zukunft, dass er hirntot ist und dass das Leben vorbei ist.
Ja, absolut. Ja. Das Leben vorbei ist, muss man fairerweise sagen, natürlich eine Definitionsfrage, denn natürlich leben die Zellen noch, denn sonst könnte ich das Organ ja auch nicht transplantieren, wenn es nicht lebt. Aber Sie haben es richtig gesagt, dass dieser Spender oder die Spenderin hirntot ist. Das ist wirklich 100% sichergestellt.
Wenn man sich die einzelnen Organe anguckt, gibt es einfacher zu transplantierende Organe und schwieriger zu transplantierende?
Ja, das gibt es schon. Rein technisch sind Nieren zum Beispiel sicher einfacher zu transplantieren als zum Beispiel eine Bauchspeicheldrüse, Leber oder ein Herz. Ja. Es gibt unterschiedliche Anforderungen, wie lange die Organe außerhalb des Körpers überleben können. Da ist ein Herz zum Beispiel auch deutlich empfindlicher als Nieren das sind. Also da gibt es schon Unterschiede.
Wie lange können Organe außerhalb überleben?
Das hängt wirklich vom Organ ab. Also beim Herz ist es nach plus minus wenige Stunden, während es bei Nieren sogar ein bisschen über einen Tag sein kann. Hängt auch ein bisschen von der Art der Kühlung ab und wie der Transport ist. Aber allgemein gilt, je schneller, je besser.
Warum ist eine Bauchspeicheldrüsentransplantation so schwierig?
Ja, die Organe sind einfach technisch schwierig, unterschiedlich zu handhaben. Eine Bauchspeicheldrüse zum Beispiel ist sehr, sehr weich, sehr fragil. Die Anastomose, also die Gefäßanschlüsse, sind relativ schwierig zu machen. Bei einem Herz kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen, ist einfach der operative Situs, also wie man drankommt, schwieriger, als es zum Beispiel bei einer Niere ist.
Ist man, was die Transplantationstechnik angeht, auch weiter inzwischen als vor ein paar Jahren und sind damit auch die Überlebenschancen besser geworden?
Ja, nun bin ich natürlich nicht mehr der Fachmann, weil ich ja schon viele Jahre dort draußen bin. Und natürlich entwickeln sich die Operationsmethoden und auch vor allen Dingen die Medikamente, mit denen man die Immunsuppression, also die Unterdrückung des Immunsystems machen kann, weiter. Eine Revolution nun war es allerdings nicht, es ist eher eine Evolution, also es entwickelt sich immer weiter.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Baas, der als Transplantationsmediziner gearbeitet hat und dann der große Wechsel, weil Glück, Unfall und Zufall zusammenkam?
In der Tat war das ein Unfall. Also ich habe nicht als Transplantationsmediziner gearbeitet, den Begriff gibt es nicht, sondern ich habe eine Facharztausbildung für Chirurgie gemacht. Und als ich meinen Operationskatalog fertig hatte, da muss man so eine bestimmte Anzahl an Operationen machen, habe ich mir überlegt, eigentlich möchte ich ja Chefarzt einer großen chirurgischen Uniklinik werden. Das ist das Ziel, was man hat. Und hatte ich mir zu dem Zeitpunkt gesagt, operieren kannst du jetzt, was du aber nicht kannst, du hast keine Ahnung von Betriebswirtschaft. Und gesagt, wie soll ich eine große Uniklinik leiten, wenn ich keine Ahnung von Betriebswirtschaft habe? Und habe dann damals gesagt, zum Studieren bist du jetzt zu alt. Komisch aus heutiger Sicht, aber damals. Also gehe ich in Unternehmensberatung und dann gehe ich irgendwie 1-2 Jahre Unternehmensberatung und dann lerne ich Betriebswirtschaft und dann komme ich zurück und werde ein großartiger Chefarzt. Das war der Plan. Kannte damals nur BCG und McKinsey, bin dann zu Boston Consulting gegangen, mit dem Plan, nach 2 Jahren wieder zurückzugehen. Aha. Und der ist dann daran gescheitert, dass mir das einfach da so viel Spaß gemacht hat. Ich habe dann sehr viel Banken beraten, Automobilindustrie, großen Stuttgarter Hersteller unter anderem und fand das einfach so spannend, dass ich nach 2-3 Jahren, als ich eigentlich zurückgehen wollte, dann überlegt habe, okay, was machst du jetzt? Gehst du zurück oder bleibst du in der Beratung? War eine schwierige Entscheidung, weil ich gerne in der Chirurgie gearbeitet habe. Und dann aber gesagt, gut, Beratung macht mir auch so viel Spaß, ich bleibe in der Beratung. Wohlgemerkt damals nicht im Gesundheitswesen, sondern Banken und Auto sehr viel gemacht.
Dann kam das Angebot der Technikerkrankenkasse.
Nein, auch nicht. Dann bin ich durch einen Zufall wieder ins Gesundheitssystem zurückgerutscht. Wir hatten ein sehr großes Projekt verkauft. Und der Projektleiter ist abgesprungen und der Kunde sagte, ärgerlich, jetzt ist der Projektleiter weg. Und dann hieß es, ist nicht schlimm, wir haben noch was Besseres. Wir haben diesen promovierten Arzt, der macht es jetzt.
Okay.
Ich hatte natürlich keine Ahnung vom Gesundheitssystem, das haben Ärzte nämlich auch nicht. Aber man konnte mich erstmal gut verkaufen. Und so bin ich ins Gesundheitssystem wieder zurückgerutscht Und das hat mir dann einfach auch viel Spaß gemacht.
Und dann die Technik gegangen.
Das habe ich dann 6 Jahre lang gemacht, Gesundheitssystem. Habe das, was heißt Payer und Provider, also Krankenhäuser und Krankenkassen für Europa geleitet bei Boston Consulting. Und dann auch ein Projekt bei der Krankenkasse gemacht. Und dann fragten die mich, hast du nicht auch Spaß, direkt bei uns zu arbeiten?
So, jetzt machen Sie Medizinmanagement, wenn ich richtig kalkuliert habe, doch seit deutlich mehr als 10 Jahren.
Ja, 20.
Fast 20 Jahre. Wie lange haben Sie eigentlich gebraucht, diesen Dschungel an Vorschriften und Abrechnungsdingen zu durchqueren?
Die Hypothese, dass ich ihn jetzt durchquert habe, ist, glaube ich, falsch. Weil ich glaube, der Dschungel ist so riesig, dass ich immer noch sagen würde, ich bin immer wieder überrascht, was es noch alles in diesem Dschungel gibt. Das ist auch eins der Probleme, das wir im Gesundheitssystem haben, dass es mittlerweile so ein Verordnungsdschungel ist, dass, glaube ich, niemand 100% mehr durchsteigen kann.
Ja, alle beklagen es und keiner ändert es. Ja. Warum?
Das Problem ist, dass bei allen Klagen viele Leute noch sehr, sehr gut in diesem Gesundheitssystem leben. Und die haben alle kein Interesse, dass es sich wirklich ändert. Das heißt, wirkliche grundlegende Reformen sind extrem schwierig zu machen, obwohl sie eigentlich notwendig wären.
Wer lebt am besten vom Dschungel?
Alle, das kann man nicht sagen. Es gibt Krankenkassen, die sich sehr gut eingenistet haben. Es gibt Leistungserbringer, die sich sehr gut eingenistet haben. Es gibt Krankenhäuser, die sich sehr gut eingenistet haben. Es gibt in allen Bereichen gibt es Menschen, die kein Interesse daran haben, dass sich was ändert.
Welche Lobby ist die stärkste?
Das kann man auch so nicht sagen. Das wechselt. Je nachdem, zwischen den Krankenhäusern und den niedergelassenen Ärzten oft sehr stark. Wenn ich mit Politikern rede, ist die Angst vor der Arztlobby schon oft sehr ausgeprägt.
Ich wollte gerade fragen, macht es dann einen Unterschied, ob eine Regierung wechselt beispielsweise, wie es ja nun Ende letzten Jahres passiert ist?
Nein, die Angst vor Wahlkampf in den Wartezimmern ist immer groß, muss man ehrlicherweise sagen.
Was heißt das?
Das heißt, dass die Ärzte oft, wenn sie bestimmte Themen haben, damit drohen können, dass es eben dann den klassischen Wahlkampf im Arztzimmer gibt. Das heißt, dass der Patient eben gesagt wird, du bekommst jetzt was nicht wegen der Politik. Und das ist was, wo Politik natürlich durchaus sensibel drauf reagiert, weil Gesundheit, das ist, glaube ich, auch ganz nachvollziehbar, natürlich für jeden ein wichtiges Thema ist.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Jens Baas, der Chef der Techniker Krankenkasse, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, knapp 11 Millionen Versicherte. Damit sind Sie ein großer Player in diesem Markt. Die AOK hat noch ein paar Mitglieder mehr.
Ja, wobei, wie gesagt, wir sind die größte Versicherung. Die AOK zusammen haben natürlich mehr, die Ersatzkassen zusammen aber auch wieder.
Wie zusammen mehr?
Es gibt ja nicht die AOK, sondern es gibt viele AOK, also zum Beispiel die AOK Baden-Württemberg, die AOK Bayern. Okay. Und alle AOK zusammen haben mehr als die Technikerkrankenkasse. Aber es gibt keine AOK, die größer ist als wir.
Wir wollten über das Geld sprechen. Ein erwartetes Rekorddefizit für 2023 von 17 Milliarden Euro. Ja. Ursächlich verantwortlich ist wer oder was?
Ursächlich, muss man ganz klar sagen, sind vor allem die teuren Gesetze der Vergangenheit. Wir hatten ja 10 Jahre, in denen es eigentlich der Wirtschaft sehr gut gegangen ist. In den 10 Jahren hat leider die Politik die Zeit genutzt, nicht um gute Reformen zu machen, sondern um viele Interessen zu bedienen, viel, viel Geld auszugeben. Und all dieses Geld, was ausgegeben wurde, ist nachhaltig ausgegeben. Also es wird jedes Jahr, muss es neu ausgegeben werden. Und das bedeutet, dass wir über diese Gesetze alleine ein Defizit von 11 bis 12 Milliarden jedes Jahr machen. Hat nichts mit Corona zu tun. Die Politik sagt ja immer, die Belastung der Krankenkassen durch Corona. Corona hätten wir gut verkraftet.
Kann man es an 2, 3 Beispielen aufdröseln?
Ja, wenn Sie zum Beispiel das Terminservice-Gesetz nehmen. Es gab ein Gesetz, bei dem die Ärzte mehr Geld dafür bekommen haben, wenn sie bestimmte Termine anbieten. Ja. Denn ehrlicherweise muss man sagen, das hat Milliarden gekostet und hat die Situation nicht wirklich geändert für die Patienten.
Warum hat man das eingeführt?
Es war eher ein Interessenbedienungsgesetz. Man hat damit durch den Ärzten ein bisschen was Gutes tun wollen zu diesem Zeitpunkt. Und wenn man viele solche Sätze halt macht, dann kosten die natürlich irgendwo Geld. Ja. Man hat das Thema Krankenhaus nicht wirklich angegangen. Wir haben ein Krankenhausproblem in Deutschland. Wir müssen eigentlich eine große Krankenhausstruktur machen, Reform machen. Da traut sich aber kein Politiker dran. Das heißt, auch da buttern wir eigentlich viel zu viel Geld jedes Jahr rein. Und dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Und im Zweifelsfall kommt es dann von den Versicherten.
Wobei die öffentliche Diskussion gerade auch im Zusammenhang mit Corona und der Belegung der Intensivstationen in eine ganz andere Richtung lief.
Ja, wobei nicht wirklich, weil wir müssen unterscheiden, wir haben ja nicht zu wenig, in Summe zu wenig Krankenhausbetten, sondern wir haben zu wenig Intensivbetten. Das ist genau die Forderung, die wir haben. Wir brauchen weniger, ich nenne es mal ein bisschen despektierlich, Feld-, Wald- und Wiesenbetten, sondern wir brauchen gute Spezialisierung in Deutschland. Und auch in Corona haben wir gesehen, dass viele Krankenhäuser leer standen. Deswegen gab es ja auch die Krankenhaushilfe und andere Krankenhäuser kaum mit der Arbeit hinterherkamen, weil die eben spezialisiert waren. Ja. Das heißt, Corona hat genau gezeigt, dass wir ein völliges Ungleichgewicht in den Krankenhäusern in Deutschland haben.
Ein Krankenhausmanager muss ja auch privatwirtschaftlich denken und handeln. Bedeutet das, dass unter seiner Ägide dann Operationen stattfinden, die er abrechnen kann, die aber möglicherweise medizinisch gar nicht indiziert sind?
Davon muss man leider ausgehen. Denn wenn wir viele Eingriffe vergleichen in Deutschland mit anderen Ländern, dann sehen wir, dass wir in vielen Eingriffen die viel häufiger machen, als sie in anderen Ländern gemacht werden. Und dass, wie Sie es gerade sagen, ein Krankenhausmanager natürlich dafür sorgen muss, dass seine Betten auch belegt sind, dass Eingriffe gemacht werden. Da liegt es schon nahe, dass dann Indikationen, also die Begründung, einen Eingriff zu machen, manchmal ein bisschen großzügiger gefalten werden.
In welchen Bereichen wird so oft operiert?
Oh, das sind einige Bereiche, aber was ganz auffällig ist, zum Beispiel die Endoprothetik, also Hüftprothesen, Knieprothesen, das sind Dinge, die bei uns häufiger und schneller gemacht werden als in anderen Ländern. Kniespiegelungen ist was sehr häufig gemacht wird. Viele von den Zuhörern werden es wissen, wenn man irgendwas hat, kriegt man in Deutschland sehr gerne eine Kernspintomographie, ja. Während in anderen Ländern oft eine körperliche Untersuchung nur gemacht wird und auch übrigens oft ausreicht. Das heißt, wir sind da einfach, durch das viele Angebot wird dann eben auch Nachfrage geschaffen.
Wird bei den Privatversicherten noch mehr, Klammer auf sinnlos, Klammer zu, operiert, weil da abrechnungstechnisch sich das eher rechnet oder noch besser rechnet?
Davon muss man sicher ausgehen. Wir sehen ja auch, dass bei Privatpatienten sehr häufig dann ein mehrfacher Satz abgerechnet wird, weil es ein besonders schwieriger Fall ist. Ich kann aus meiner Beratungspraxis ein besonders eindrückliches Beispiel sagen. Wir haben da die private Krankenversicherung beraten in der Abrechnungsprüfung und haben festgestellt, dass bei vielen Frauen, wenn ein Laborpanel abgenommen wurde, prostataspezifisches Antigen berechnet wurde. Bei Frauen. Die meisten Frauen wissen, wir haben keine Prostata, aber damals abrechnen konnte, wurde es einfach an so einem Panel trotzdem mit abgerechnet. Und ich finde das ein schönes Beispiel, wo man sagen kann, völliger Wahnsinn, kostet ein paar Euro, aber ein paar Euro mal viele hunderttausend Untersuchungen ist dann eben auch viel Geld.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Baas, der seit 10 Jahren Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse ist, knapp 11 Millionen Mitglieder und es gibt einen Menschen, der nicht Mitglied ist, und das sind Sie. Warum nicht?
Ja, leider gibt es noch mehr, die nicht Mitglied sind, für mich unverständlicherweise. Aber ja, ich bin auch kein Mitglied bei uns, weil ich nämlich in der privaten Versicherung bin. Da wundert man sich jetzt und sagt, Vorstand der größten gesetzlichen, warum bist du selbst privat versichert? Und die Antwort ist, weil ich als junger Arzt, natürlich kommt ein Vertreter zu mir und sagt, geh doch in die private, ist auch viel billiger. Ja. Als junger Arzt hast du keine Ahnung von Gesichertsystemen und unterschreibst eben und dann kannst du nie wieder raus.
Warum nicht?
Du musst, um wechseln zu können, unter 50.000 Euro verdienen und gleichzeitig auch unter 55 Jahre alt sein. Beides trifft auf mich nicht mehr zu. Das heißt, ich bin in meiner privaten Versicherung gefangen und kann nicht in meine eigene Krankenversicherung wechseln.
Lebenslang?
Lebenslang. Geht übrigens vielen anderen Menschen auch so. Ich kriege jede Woche Dutzenden von Schreiben, kann ich nicht bitte in deine Krankenversicherung, weil meine private mittlerweile im Alter so extrem teuer ist.
Ja.
Ich muss immer sagen, du dürftest gerne bei mir rein, aber du kannst deine private nicht mehr verlassen. Das ist gesetzlich nicht erlaubt.
Gibt es keine Überlegungen, dieses gesetzlich, was man ja könnte, wenn man wollte, zu verändern?
Es gab immer wieder Ansätze zu überlegen, wie man die Systeme verändern kann. Die SPD hat das Konzept der Bürgerversicherung zum Beispiel. Aber bisher hat die private Versicherung jedes Mal verhindern können, dass es zu solchen Reformen gekommen ist.
Wir haben Ende der letzten Stunde darüber gesprochen, welches die Ursachen dafür sind, dass dieses Rekorddefizit der gesetzlichen Krankenversicherung kommen wird. Welche Rollen und welche Stellenwert hat dabei der Faktor neue Behandlungsmethoden, auch verbesserte Behandlungsmethoden plus neue und teure Medikamente?
Das hat einen großen Stellenwert, wobei ich immer sage, neue gute Behandlungen wollen wir ja zur Verfügung stellen. Wenn es teure Medikamente gibt, die zum Beispiel Krebs besser behandeln, dann wollen wir die ja zur Verfügung stellen. Also müssen wir nicht so sehr an der Stelle sparen, sondern wir müssen da sparen, wo Geld verschwendet wird, damit wir uns die guten neuen Therapien leisten können. Gleichzeitig muss man aber fragen, sind die Kosten für diese Therapien oft angemessen? Und ich mache mir ja oft gerne den Spaß bei den Pharmafirmen, die jammern, wie hoch ihre Kosten doch gewesen sind, mir die Investorenkonferenzen von denen anzuschauen. Und da wird nämlich immer erzählt, was für große Gewinne sie mit den neuen Medikamenten machen. Also man muss immer schauen, wo man die Informationen herbekommt. Und da ist meiner Ansicht nach schon wichtig, dass wir realistische Preise für neue Medikamente verhandeln können und nicht beliebig hohe Aktionärsgewinne durch ja doch Zwangsumlagen einer Krankenkasse finanzieren.
Sind denn die Medikamente in Deutschland teurer als in vergleichbaren europäischen Ländern?
Das ist unterschiedlich. In Summe kann man sagen, sind wir etwas teurer als das ein oder andere europäische Land, sogar als die meisten europäischen Länder. Wir sind etwas günstiger als die USA zum Beispiel. Das heißt, man muss es von Land zu Land anschauen, aber die Bepreisung von Medikamenten ist etwas, was die Pharmaindustrie schon sehr spezifisch auf das jeweilige Gesundheitssystem abzielt. Übrigens ein Thema, mit dem Unternehmensberater viel Geld verdienen können, diese Preisoptimierung zu machen. Und da müssen wir, glaube ich, als gesetzliche Krankenkasse gegenhalten, um dafür zu sorgen, dass unsere Versicherten eben nicht zu viele Beiträge bezahlen müssen.
Dann gibt es natürlich auch noch einen demografischen Faktor. Was bedeutet, die Menschen werden immer älter und wenn sie immer älter werden, dann bleiben sie oft auch länger krank und verursachen dann halt auch entsprechende Kosten.
Das ist so, wobei das Problem gar nicht so sehr das länger krank sein ist, denn man muss ganz hart und zynisch fast sagen, die höchsten Kosten sind immer die letzten 2 bis 3 Lebensjahre und es ist fast egal, wann die sind, die letzten 2 bis 3 Lebensjahre. Aber die Demografie hat das große Problem, dass dadurch, dass weniger Kinder da sind, dadurch, dass sozusagen die Beitragszahler weniger werden und die, die keine Beiträge mehr zahlen und nur noch Empfänger sind, immer mehr werden, man in eine Schieflage kommt. Das heißt, Demografie hat das Problem höhere Ausgaben im Alter und gleichzeitig weniger Einnahmen durch andere Demografie.
Krankenkassen haben nicht das allerbeste Image, was vereinfacht bedeutet, das Klischee besagt, eine Krankenkasse zieht den Leuten das Geld aus der Tasche und wenn man sie mal braucht, weigert sie sich zu zahlen.
Ja, das ist leider manchmal so. Erfreulicherweise bei unseren Versicherten im Schnitt deutlich weniger als bei vielen anderen. Wir machen da immer viel Marktforschung. Aber natürlich ist das Gefühl, ich zahle einen sehr hohen Beitrag, übrigens ja auch berechtigt. Ich finde auch, dass der Beitrag sehr hoch ist, den man für Krankenkassen bezahlen muss. Was die Menschen oft vergessen ist, das Geld geht ja nicht zu uns, sondern das Geld geht ja zu den Leistungserbringern. Wir verteilen ja sozusagen nur Geld. Das Geld bleibt nicht bei uns hängen, sondern geht auch zu keinen Aktionären, wie bei
Was
privaten
passiert,
Krankenversicherungen.
Wenn Sie Gewinne machen?
Wir können keine Gewinne machen, wir können Überschüsse machen. Wenn wir Überschüsse machen, dann senken wir den Beitrag. Das heißt, dann wird der Beitrag im nächsten Satz im jetzigen Jahr niedriger. Wir können auch nicht beliebig hohe Rücklagen anhäufen, sondern dann muss letztendlich der Beitrag wieder senken. Also alles Geld geht immer wieder zum Versicherten zurück und eben zu den Leistungserbringern.
Wie viel Geld schluckt Ihre Verwaltung?
Die Techniker Krankenkasse hat mit die niedrigsten Verwaltungskosten von allen, erfreulicherweise, arbeiten wir auch immer sehr hart dran. In Summe aller gesetzlichen Krankenkassen sind es etwa 4-5% Ausgaben, die in die Verwaltung gehen.
Kann man das reduzieren?
Ich würde sagen immer ja, weil ich habe ja gerade schon gesagt, unsere Verwaltungskosten sind niedriger als die der meisten anderen Krankenkassen, also könnte man sie reduzieren. Wir arbeiten auch selber immer sehr hart dran, sie weiter zu reduzieren, weil die Versicherten wollen ja nicht für uns bezahlen, sondern für die Leistungsausgaben. Aber natürlich lassen sie nicht beliebig streichen und man muss fairerweise sagen, der Kostenanstieg im Gesundheitssystem sind etwa 5% pro Jahr. Also würden wir alle komplett umsonst arbeiten, hätten keine Gebäude, hätten keine Versandkosten, nichts, also alle Kosten der Krankenkassen weg, dann würde das ein Jahr lang die Kostensteigerung im Gesundheitssystem aufhalten, danach wäre wieder alles wie vorher.
Ja, wir haben eingangs der Sendung darüber gesprochen, dass Sie natürlich Corona-bedingt auch sehr auf Homeoffice gesetzt haben. Homeoffice drückt ja aus logischen Gründen die Kosten, das heißt, man könnte ja auch unter Kostenkriterien dabei bleiben.
Ja, wir bleiben auch bei Homeoffice. Das heißt, wir werden unseren Mitarbeitern ermöglichen, 60% ihrer Zeit aus dem Homeoffice zu arbeiten, nur 40% reinzukommen, was natürlich auch ermöglicht, dann in den Immobilien kleiner zu werden, weil nicht alle auf einen Schlag da sind. Die Kosten sind aber natürlich nicht die Immobilien, sondern die Kosten sind Personalkosten. Und die Personalkosten ändern sich nicht dadurch, dass man zu Hause ist oder ob man arbeitet. Das heißt, dieser Kostenblock ist wirklich winzig. Aber auch den werden wir uns natürlich bemühen einzusparen, denn jeder Cent zählt.
Wie wird's weitergehen mit der Digitalisierung?
Ich hoffe, etwas schneller als in der Vergangenheit. Wir haben bei Herrn Spahn zum Glück einen Schub gesehen. Auch Corona hat er nochmal geschoben. In Summe ist Deutschland aber im Gesundheitssystem ein fürchterliches Entwicklungsland im Bereich der Digitalisierung. Wir nutzen die Chancen kaum. Wir lassen dort viel Geld, viel gute Behandlungsmöglichkeiten, viel gute Therapiemöglichkeiten leider auf der Straße liegen.
Welche Chancen beispielsweise konkret lassen wir liegen?
Nun, wir haben gerade über Verwaltungskosten geredet. Die lassen sich zum Beispiel deutlich verringern über Digitalisierung. Wir haben heute noch ein System, wo Dinge ausgedruckt werden, dann werden sie wieder eingescannt, dann werden sie wieder ausgedruckt, dann werden sie zurückgeschickt, dann werden sie wieder eingescannt. Das kostet ja alles unglaublich viel Geld. Wir haben ein System, in dem oft Ärzte gar nicht wissen, was andere Ärzte schon gemacht haben, weil Arztbriefe verschickt werden, die erst Wochen nach dem eigentlichen Ereignis geschrieben werden, dann mit der Post verschickt werden, dann wieder irgendwo eingelesen werden müssen. Patienten haben ihre Unterlagen nicht auf einem Haufen, weil sie Unterlagen in Papier haben. Also es gibt unendlich viele Beispiele, wo die Digitalisierung Behandlung und Kosten verbessern könnte.
Hat die dafür zuständige Politik dieses Problem erkannt?
Herr Spahn, muss man fairerweise sagen, hat dieses Thema sehr stark vorangetrieben, hat es erkannt. Bei Herrn Lauterbach muss man abwarten, das ist, glaube ich, noch zu früh. Im Moment kann ich noch nicht erkennen, dass Digitalisierung da auf seiner Agenda ganz weit oben steht. Die Widerstände sind einfach sehr hoch.
Weil von wem?
Von fast allen Beteiligten im Gesundheitssystem. Und der Grund ist, wenn ich es mal ganz brutal sagen muss, Digitalisierung führt zu Transparenz. Ich kann auf einmal sehen, wo ist was gut, welche Krankenkassen sind gut, welche Leistungserbringer sind gut, welche Therapien sind gut, welche Medikamente. Da hat nicht jeder Interesse dran. Und deswegen wird oft versucht, die Digitalisierung zu torpedieren, oft mit dem Scheinargument Datenschutz.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir leben in einer Zeit gesellschaftlicher Spaltung. Kriegen Sie als Vorstandsvorsitzender einer Krankenkasse da auch was davon ab?
Ja, sogar relativ viel. Wir kriegen leider sehr viel Bedrohungsschreiben, auch wirkliche Bedrohungen. Es gibt auch mal wieder Phasen, wo ich rund um die Uhr irgendwelche Bewachung habe, weil wir wirklich sehr greifbare Bedrohungslagen haben. Meine Post wird zum Beispiel geräumt, wenn sie irgendwo kommt. Da kriegen wir leider auch sehr viel von ab. Natürlich zweierlei. Zum einen politisch schwierige Menschen. Wir kriegen sehr viel von Reichsbürgern Drohungen. Und natürlich auch manchmal Menschen mit psychischen Problemen, die dann uns für bestimmte Dinge verantwortlich machen.
Welche Drohungen kriegen Sie von Reichsbürgern?
Die erkennen ja die Institution Krankenkasse nicht an und drohen uns, weil wir ihnen ja illegalerweise Geld abnehmen würden, dass wenn dann die Reichsbürger an die Macht kommen, wir irgendwo an die Wand gestellt würden. Außer, interessanterweise, wenn man meistens irgendwo 100.000 Silberbarren ihnen irgendwo zur Verfügung stellt, dann würde man eine Amnestie bekommen. Also völlig krude Androhung. Davon bekomme ich aber ungefähr einen in der Woche, würde ich sagen.
Okay. Wie gehen diese Geschichten aus? Ich vermute, Sie übergeben das der Polizei.
Genau, wenn es echte Bedrohungen sind, übergeben wir es der Polizei. Wenn es nur Geschwurbel ist, dann wird es abgeheftet. Wir müssen es trotzdem immer anschauen, weil natürlich auch in einem großen Geschwurbel könnte irgendwas sein, was einen versicherungsrechtlichen Anspruch hat, wo die irgendwas von uns wirklich haben wollen. Deswegen muss man es leider immer anschauen. Aber dann, wie gesagt, zwischen Ablage bis hin Polizei, abhängig davon, was dort eben an Drohinhalten drinsteht.
Gewöhnt man sich an solche Geschichten?
Ja, ich persönlich schon. Ich finde es trotzdem immer ein bisschen unangenehm, weil ich auch eine Familie habe. Und gerade wenn man dann wirklich, sage ich mal, Bewachung rund um die Uhr hat, ist natürlich die Familie davon auch betroffen. Das ist nicht schön.
Wir haben darüber gesprochen, dass Digitalisierung in Deutschland ein etwas schwieriges Thema ist, weil so viel da im Argen liegt.
Ja.
Sie haben am Ende des letzten Gesprächsteils den Datenschutz genannt.
Ja.
Aus Ihrer Sicht, was verhindert Datenschutz in Deutschland?
Man muss erst mal sagen, Datenschutz ist ja primär sehr wichtig für Gesundheitsdaten, weil ich glaube, es gibt kaum Daten, die mehr geschützt werden müssen als Gesundheitsdaten. Wenn aber der Datenschutz über der Gesundheit, über dem Leben steht, dann frage ich mich schon, wer hat das jemals festgelegt? Und ganz einfaches Beispiel aus unserer täglichen Arbeit. Ich kann in meinen Daten ja sehen, was für Medikamente Sie bekommen. Ich kann also auch sehen, wenn Sie Medikamente bekommen, die man nicht zusammen nehmen darf. Und das kommt nicht so selten vor, weil die Patienten zu verschiedenen Ärzten gehen und der Arzt A weiß nicht, was der Arzt B verschrieben hat.
Ja.
Und dann werden Medikamente verschrieben, die man nicht zusammen nehmen darf, weil sie Wechselwirkung haben, kann man im Zweifelsfall dran sterben. Das dürfte ich Ihnen nicht sagen. Obwohl ich es in meinen Daten sehe, das heißt, der Datenschutz ist wichtiger, als Sie davor zu retten, zwei Medikamente zu nehmen, die Sie eigentlich nicht zusammennehmen dürfen.
Gibt es dafür eine Begründung?
Das hat der Datenschutz mal so festgelegt. Und ich frage mich immer, wo wurde die Debatte geführt? Was ist wichtiger, Datenschutz oder Schutz des Lebens? Und diese Debatte müssen wir meiner Ansicht nach dringend in Deutschland führen, denn wir brauchen einen Datenschutz, der trotzdem ermöglicht, gesundheitliche Vorteile der Digitalisierung für jeden Einzelnen in Anspruch zu nehmen.
Fällt Ihnen noch ein Beispiel ein, wo Datenschutz eine aus Ihrer Sicht sinnvolle Neuerung verhindert?
Ich kann Ihnen abstruse Beispiele für Datenschutz nehmen. Heute werden die Daten im Gesundheitswesen größtenteils gefaxt oder mit Briefen hin und her geschrieben. Wenn Sie sich überlegen, wie hoch der Datenschutz eines Faxgerätes ist, dann muss ich, glaube ich, niemand davon überzeugen. Wenn das aber digital übermittelt werden muss, dann werden unglaublich hohe Anforderungen gestellt, die so hoch sind, dass es faktisch gar nicht mehr nutzbar ist. Das heißt, die Digitalisierung hat Anforderungen, die mit dem echten Leben nicht mehr in Einklang zu bringen sind. Ich sage immer, wenn wir das im Straßenverkehr so machen würden, dann wäre es nicht verboten, über eine rote Ampel zu gehen, sondern dann müsste, wenn die Ampel rot ist, Gitter hochgehen, man müsste festgekettet werden, eine Selbstschussanlage würde rauskommen und die Straße würde hochklappen. So ist Digitalisierung. Statt einfach zu sagen, man darf nicht über rote Ampeln gehen, muss technisch alles 100% sicher ausgeschlossen werden. Und damit ist es meistens so nutzerunfreundlich, dass es niemand mehr anwenden möchte.
Wir haben jetzt einige Mails von Hörerinnen und Hörern reinbekommen, die sehr detailliert ihre Krankengeschichte schildern, bei der jeweils die Techniker-Krankenkasse eine bestimmte Rolle spielt. Wir haben das Problem, über Sender diese Geschichten nicht sinnvollerweise aufbereiten zu können. Und es gibt ein zusätzliches Problem. Ich könnte Ihnen diese Mails weiterleiten, aber dann springt wieder der Datenschutz an.
Ja, in der Tat, auf eine Mail kann ich ja gar nicht reagieren, weil ich ja nicht verifizieren kann, wer dort am Ende da ist. Deswegen also allen, die direkte Fragen an uns haben, kann ich nur sagen, rufen Sie entweder unsere Hotline an, rechnen Sie mit unserer Kundenberatung, nehmen Sie unsere digitalen Kanäle, da können wir in der Tat weiterhelfen, weil wir da dann auch identifizieren können, wer ist da am anderen Ende der Leitung.
Apropos Datenschutz und Digitalisierung, mal davon abgesehen, dass in Corona-Zeiten es schon merkwürdig ist, dass die Gesundheitsämter immer noch mit Faxgeräten arbeiten, oder gearbeitet haben. Long-Covid ist eine Geschichte, die immer im Raum steht, von der aber offenkundig niemand ganz genau weiß, wie sie einzuschätzen ist. Ja. Warum?
Das ist eins der tragischen Dinge mit der Datentransparenz. Wir wissen, dass es sehr schwere Fälle von Long-Covid gibt, weil wir diese Einzelfälle kennen. Niemand hat im Moment einen guten Überblick, wie groß ist dieses Problem in Summe. Das heißt, wie viele Menschen sind wirklich betroffen, weil einfach die Datenqualität so schlecht ist, dass die Codierung oft nicht stimmt, dass die Datenübertragung zu schlecht ist. Das heißt, wir schwimmen hier oder wir tappen hier nach wie vor ein bisschen im Dunkeln, um die Größe des Problems vernünftig abschätzen zu können.
Wie einfach oder auch wie kompliziert wäre es, dieses Problem zu lösen?
Na, unter den heutigen Rahmenbedingungen wäre es leider gar nicht so einfach, weil man eben die Digitalisierung nicht mit dem Fingerschnipsen machen kann und sie in der Vergangenheit verpasst hat. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, bis Diagnosen bei uns ankommen, dauert es teilweise 9 Monate. Die Diagnosequalität ist auch oft nicht sehr hoch, weil auch noch nicht klar ist, was als Long-Covid kodiert werden soll. Das heißt, das lässt sich leider nicht mehr mit einem Fingerschnipsen ändern, aber wir müssen uns ja auf die nächsten Probleme vorbereiten. Und deswegen muss man jetzt einfach die Schritte gehen, damit wir für die nächste Pandemie oder auch für die nächste ganz normale Versorgung der Menschen besser gerüstet sind, als wir es in der Vergangenheit waren.
Werden wir irgendwann mal eine App haben, in der ich die Symptome meiner Krankheit eingebe, dann als Ergebnis rauskommt, sehr wahrscheinlich habe ich dieses und jenes, dann wird mir ein entsprechender Arzt empfohlen, plus die entsprechende Medikamentierung?
Die werden wir nicht haben, die haben wir sogar schon. Es gibt solche Apps, denen bieten wir übrigens auch als Krankenkasse an, indem wir das tun kann. Ich glaube aber nicht, dass diese Apps jemals den Arzt überflüssig machen werden, weil natürlich Medizin ist eben nicht nur reine Mathematik, da gehört eine Menge anderes dazu, Intuition etc. Ich glaube aber, und sage das auch bewusst provokativ, dass es in Zukunft illegal für einen Arzt sein wird, eine Diagnose zu machen, ohne auch so ein Expertensystem zu befragen. Der Arzt wird immer noch der sein, der die Diagnose macht. Er wird auch die Verantwortung dafür tragen müssen. Aber er wird zusätzlich so eine Unterstützung zur Hilfe nehmen müssen. Und das halte ich auch für richtig.
Wie lange bezahlt die Techniker-Krankenkasse noch die Homöopathie?
Das hängt davon ab, müssen den Gesetzgeber fragen. Im Moment sagt der Gesetzgeber, die Krankenkassen dürfen die Homöopathie bezahlen. Wir brauchen das zum Wettbewerb mit den privaten Krankenversicherungen. Das heißt, wenn Sie diese Frage dem Gesetzgeber stellen, in der Sekunde, wo das geändert wird, werden auch wir es nicht mehr bezahlen.
Ist es, letzte Frage, in Stein gemeißelt, dass Ärzte von Privatversicherten sehr viel mehr Geld bekommen als von gesetzlich Versicherten?
Da fragen Sie natürlich den Falschen, weil ich ja der Ansprechpartner der gesetzlichen Versicherung bin. Ich plädiere aber immer dafür, ein neues gemeinsames Versicherungssystem aufzubauen, in dem es nicht mehr die Unterscheidung zwischen privat und gesetzlich gibt. Und in diesem neuen System müssten wir den Ärzten definitiv mehr Geld bezahlen als heute, weil sie ja im Schnitt ungefähr auf das gleiche Einkommen kommen müssten.
Morgen in SWR 1 Leute mit und bei Nabil Atassi das Thema Organspende mit Christina Schleicher. Eine Frau, die Sie, glaube ich, sehr gut kennen.
Ja, das ist witzig und ist Zufall, weil Frau Schleicher habe ich in der Tat in ihrer Doktorarbeit betreut. Sie ist dann natürlich länger in der Chirurgie geblieben, wurde dann Oberärztin als ich, ist dann aber irgendwann zur Deutschen Stiftung Organtransplantation gegangen. Also sehr witzig, dass sie morgen hier bei Ihnen ist.
Also morgen. Vielen Dank, dass Sie da waren und kommen Sie gut zurück nach Hamburg.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,